Das Thema der heutigen Vorlesung ist die soziale Dimension von Bildung. Und dieses Thema, die soziale Dimension von Bildung, hat mit dem Titel der Vorlesung insgesamt, wo es um Netzwerke und Räume geht, insofern viel zu tun, als wir uns eben soziale Beziehungen häufig als Netzwerke vorstellen, wobei diejenigen, die dort in Beziehung zueinander stehen, sozusagen die Knoten bilden. Und die Beziehungen, die zwischen ihnen bestehen, das sind dann die Fäden, durch die diese Knoten miteinander verbunden sind. Es geht also darum, zunächst mal zu klären, welche Bedeutung die soziale Dimension für Bildung hat, um von daher dann auch zu sehen, was es bedeutet, wenn diese Netzwerke, sozialen Netzwerke, in denen Bildung sich vollzieht, in zunehmendem Maße technisch vermittelt werden. Ich werde das heute in vier Schritten machen. Zunächst mal muss ich überhaupt was über Bildung sagen. Was meine ich eigentlich genau, wenn ich von Bildung spreche? Will dann etwas darüber sagen, welches Interesse die Gesellschaft denn an Bildung hat. Dann, wie diese Gesellschaft dieses Interesse institutionell umsetzt, in der gesellschaftlich institutionalisierten Bildung, sprich insbesondere im Schulwesen, aber zum Schulwesen gehört eben beispielsweise ja auch das, wo wir uns jetzt befinden, also die Universität. Und zum Schluss möchte ich zwei Dimensionen von Gesellschaft noch differenzieren und aufeinander beziehen, nämlich Gemeinschaft und System. Ich beginne also mit dem Bildungsbegriff und möchte ihn in Bezug auf drei Bestimmungen erörtern. Diese drei Bestimmungen sind Entwicklung, es geht also bei Bildung immer um Entwicklung, es geht immer um Vermittlung und es stellt sich immer die Frage, von wo geht eigentlich die Initiative aus, wenn wir von Bildung sprechen. Das werde ich also jetzt nacheinander behandeln. Es geht zunächst mal um die Frage, welche Bedeutung hat Entwicklung in Bezug auf das, was wir Bildung nennen. Das Zitat, das ich Ihnen hier projiziere, ist eines aus einer Vorlesung zur Einführung in die Pädagogik, wo ich dies als Bestimmung von Bildung gegeben habe. Dazu ist es vielleicht, um das genauer zu verstehen, ganz gut, wenn ich dazu sage, in dieser Vorlesung ging es am Anfang erst um den Erziehungsbegriff und später um den Bildungsbegriff. Und der Erziehungsbegriff wurde so bestimmt, dass er hieß, Erziehung ist der fremdbestimmte Anteil an der Entwicklung eines Menschen aus seinem eigenen Sinn. Davon unterscheidet sich also der Bildungsbegriff, der pädagogische Bildungsbegriff, insofern es darin um den selbstbestimmten Anteil an der Entwicklung eines Menschen aus seinem eigenen Sinn geht. Sie sehen da eine fundamentale Spannung zwischen Erziehung und Bildung, den beiden Grundkategorien, mit denen die Pädagogik operiert. Wir werden hier nun allerdings vorläufig nicht mit dem Erziehungsbegriff so sehr zu tun haben, sondern mit dem Bildungsbegriff. Bildung ist also der selbstbestimmte Anteil an der Entwicklung eines Menschen aus seinem eigenen Sinn und diese Bestimmung müssen wir uns jetzt etwas näher betrachten. Es geht also bei der Entwicklung, von der wir sprechen, wenn wir von Bildung sprechen, um die Entwicklung von Menschen. Wir können Entwicklung in allen möglichen Kontexten thematisieren. Alles Mögliche kann sich entwickeln. Wenn wir von der Entwicklung von Menschen sprechen, meinen wir etwas Spezifisches. Wir meinen, jedenfalls in der Pädagogik, dann nämlich, dass Menschen sich als Menschen entwickeln. Das heißt, dass es zum Menschsein dazugehört, nicht einfach zu sein, was man ist, sondern auch zu sein, was man wird. Und dieses Werden, dass Menschen nicht nur einfach in einer bestimmten Verfassung in diese Welt kommen und ihnen diese Welt irgendwelche Verfasstheiten aufdrückt, sondern dass sie sich in dieser Welt eben auch entwickeln in eine Zukunft oder zu einer Zukunft hin, die sie vor sich haben und dass diese Zukunft offen ist, das ist das, was eben Menschsein spezifisch ausmacht und Menschen auf diesem Wege zu begleiten, auf ihrem Entwicklungsweg zu begleiten, das wäre die Aufgabe der Pädagogik. Es geht also um Entwicklung von Menschen in ihrem Menschsein. Und sich entwickeln zu können, macht eben gerade eine wesentliche Bestimmung von Menschsein aus, und zwar eben sich selbst entwickeln zu können. Das heißt, aus ihrem eigenen Sinn sich zu entwickeln. Ich sage aus ihrem eigenen Sinn, dann ist das eine Entwicklung, die eben nicht dadurch bestimmt ist und geprägt ist, dass irgendjemand sich überlegt, Das könnte ein Gott sein oder das könnte die Gesellschaft sein oder das könnten die Eltern sein, dass irgendjemand sich überlegt, was eigentlich der Sinn der Existenz dieses Menschen ist und wohin er sich entwickeln soll, wofür man ihn braucht oder dergleichen. Das wäre alles also die Entwicklung eines Menschen, die dann bestimmt wäre, nicht aus dem eigenen Sinn dieses Menschen, sondern aus einem fremden Sinn oder einer fremden Sinnbestimmung. Wenn wir von Bildung sprechen, geht es allerdings eben um eine Entwicklung aus eigenem Sinn. Und die Frage ist natürlich, woher kommt denn dieser eigene Sinn, worin besteht er, wie manifestiert er sich? Wenn ein Kind auf diese Welt kommt, wird es erstmal nicht in der Lage sein, das, was sein eigener Sinn ist, wozu es in dieser Welt ist, in irgendeiner Weise zu artikulieren. Der eigene Sinn ist also nicht unbedingt etwas, was sich formulieren lässt, in Texten, in Sätzen, was sich mitteilen lässt. Aber es ist etwas, was vom jeweiligen Menschen, der sich entwickelt, ausgeht, was sozusagen in ihm als Entwicklungsimpuls angelegt ist oder als Vermittlungsbegehren, als Sehnsucht, sich zu vermitteln mit dieser Welt. Und dies, dass es im einzelnen Menschen angelegt ist, dieses Begehren, dieser Trieb oder diese Sehnsucht oder wie immer man das bezeichnen möchte, das ist das, was zunächst mal den entscheidenden Impuls ausmacht für Entwicklung, wenn wir von Bildung sprechen. Also etwas, was aus dem einzelnen Mensch kommt, was auch gleichzeitig bedeutet, dass seine Existenz nicht irgendwo anders her gerechtfertigt ist, dass er nicht für etwas anderes da ist, was außerhalb seiner selbst existiert. Jetzt darf man das auch wiederum nicht im Sinne eines egoistischen Weltverhältnisses interpretieren, dass sozusagen dieser Mensch nur um sich selbst kreist, dass das mit eigenem Sinn gemeint ist, sondern es wird schon unterstellt dabei, dass der eigene Sinn einer ist, der auch eine Orientierung auf die Welt und auf die anderen Menschen in dieser Welt hat. Dass also das, was nachher noch mit Vermittlung bezeichnet wird, in diesem Entwicklungsimpuls von Anfang an auch angelegt ist. Dass Kinder von Anfang an eben darauf aus sind, könnte man vielleicht sagen, sich mit anderen Menschen zu vermitteln und sich in diesem Verhältnis zu anderen Menschen auch zu entwickeln. Und wenn es heißt selbstbestimmt, dann heißt auch dies nicht, dass dies eine nur sozusagen auf die eigene Person gerichtete und konzentrierte Selbstbestimmung ist, sondern dass sich das Selbst in seinen Verhältnissen zur Welt, zu den anderen Menschen und zu sich selbst auch bestimmt. Und Selbstbestimmung, ich kann das hier alles an dieser Stelle, weil wir keine Vorlesung hier zur Bildungstheorie machen, nur sehr kurz ausführen. Und Selbstbestimmung impliziert also auch, dass wir das, was Bildung ausmacht, nicht in irgendeiner Weise definieren können, sondern dass es eben dazugehört, zum Bildungsbegriff dazugehört, dass es sich um eine selbstbestimmte Entwicklung handelt und dass also die Bestimmung dessen, was Bildung ausmacht, im jeweiligen Menschen auch liegt und von ihm vorgenommen wird in seiner Entwicklung. Es ist eine sich selbst bestimmende Entwicklung insofern auch. Und wenn wir dieser Selbstbestimmung Raum geben wollen, dann können wir nicht definieren, Bildung besteht darin, indem man dies weiß und jenes weiß, sondern was dazugehört, was zur Bildung dazugehört, das geht dann eben auch oder muss zurückgeführt werden darauf, dass dieser jeweilige Mensch, der sich entwickelt, dies selbst festlegt für sich, auch modifiziert für sich, wie gesagt, in Vermittlung, in Auseinandersetzung mit der Welt und mit den anderen Menschen. Und Pädagogik hat eben einen solchen Weg selbstbestimmter Entwicklung aus eigenem Sinn zu begleiten. Das wäre zunächst mal so eine erste Bestimmung dessen, worum es bei Bildung geht, wenn von Entwicklung die Rede ist. Entwicklung können wir uns auch als Bewegung vorstellen. Und wenn ich sage Bewegung, dann entsteht schon die Vorstellung eines Raums, durch den die Bewegung sich vollzieht. Ein Raum, der in der Bewegung durchmessen wird. Dieser Raum ist zunächst mal die Welt, in der wir uns befinden, in der wir uns vorfinden, in der jeder Mensch sich vorfindet. Und diese Welt ist erstmal in einer bestimmten Weise schon gestaltet. Die wird in einer bestimmten Weise vorgefunden. Insofern ist der Raum, durch den Menschen, wenn sie sich entwickeln, sich bewegen, ein gestalteter Raum. Sie werden sich vielleicht erinnern an die Unterscheidung in der vergangenen Sitzung zwischen den beiden Verständnissen von Raum, die im Englischen auch unterschieden werden, in Space und Room. Room als gestalteter Raum, Space als offener Raum. Die Welt ist also sicherlich zunächst mal im Sinne dessen, was mit Room bezeichnet wird, ein gestalteter Raum. Und insofern stoßen wir permanent, indem wir uns entwickeln, auch auf Dinge, die uns widerstehen, die uns entgegenstehen, die uns etwas aufnötigen, worin wir also nicht frei sind, sondern worin wir uns anpassen müssen in unserer Entwicklung an diese Welt. Sowohl an die gegenständliche Welt als auch an die soziale Welt. Auf der anderen Seite, wenn nur dies der Fall wäre, dass diese Welt vollkommen durchgestaltet ist und wir uns lediglich anpassen könnten an sie, wäre uns kein Raum gegeben für eine Entwicklung im Sinne einer selbstbestimmten Entwicklung aus eigenem Sinn. Es muss also auch eine Offenheit da sein in dieser Welt, eine Offenheit, die zur Gestaltung aufruft und zur Gestaltung eben durch den jeweiligen Menschen, der sich entwickelt. Und Entwicklung bedeutet insofern dann auch eine Bewegung in einen offenen Raum hinein, um diesen offenen Raum dann selbst mitzugestalten. Wenn wir das auf das Internet beziehen, und das ist ja das Thema, das zentrale Thema dieser Vorlesung, dann bedeutet das etwa auf das Internet als einen Teil dieser Welt, mit der wir uns auseinanderzusetzen haben, wenn wir uns entwickeln im Sinne von Bildung, dass das Internet selbst auch auf der einen Seite ein gestalteter Raum ist, den es zu erkunden gilt, kennenzulernen gilt, in seinen Strukturen zu erfassen und zu begreifen gilt. Das wäre dann die erste Bestimmung, eine Bewegung durch gestalteten Raum. Und zum Zweiten aber eben auch, dass das Internet eben auch Space ist oder gibt, Raum gibt, ungestaltet ist, offen ist eben für Gestaltung durch uns, was also bedeutet, dass Entwicklung im Sinne von Bildung dann auch bezogen auf das Internet bedeutet, das Internet mitzugestalten, mit eigenen Inhalten zu füllen, sich selbst im Internet in der Weise zu positionieren, dass man dort wahrgenommen werden kann, und zwar so wahrgenommen werden kann, wie man möchte, dass man wahrgenommen wird. So viel zur ersten Bestimmung von Bildung, dass es sich dabei um Entwicklung handelt. Ich hatte dabei schon mehrfach angedeutet und angesprochen, dass dies eine Entwicklung in Bezügen ist. In Bezügen zur Welt, in Bezügen zur Gesellschaft, zu den anderen Menschen, aber auch in Bezug zu sich selbst. Dieses dreifache Verhältnis wird hier in dem Zitat von Norbert Meder nochmal aufgeschlüsselt entsprechend. Bildung bezeichnet, sagt er, ein dynamisches, dreifaches Verhältnis. In dem Adjektiv dynamisch ist das Moment mit drin, das ich vorher unter Entwicklung angesprochen hatte. Erstens, das Verhältnis des Einzelnen zur Welt. Zweitens, das Verhältnis des Einzelnen zur Gesellschaft. Und drittens, das Verhältnis des Einzelnen zu sich selbst. Wenn man dies jetzt im Einzelnen nochmal betrachtet und durchgeht, zunächst mal das Verhältnis zur Welt oder zu den Dingen in der Welt. Die sollen hier durch diese grafischen Symbole charakterisiert werden. Das sind all die Dinge in der Welt, mit denen wir zu tun haben und zu denen wir in irgendeiner Weise eine Beziehung aufnehmen. Es gibt zum Zweiten Beziehungen, die wir zu anderen Menschen aufnehmen. Die Dinge, zu denen wir Beziehungen aufnehmen, sind selbst wieder untereinander miteinander verknüpft. Sie stehen auch in Relation zueinander. Das heißt, indem wir zu einem Ding in dieser Welt Beziehung aufnehmen, nehmen wir dadurch auch Beziehung auf zu den Relationen, in denen dieses Ding wiederum zu anderen Dingen in dieser Welt steht. Wenn man das grafisch darstellt, dann entsteht also schnell das, was wir am Anfang in der vergangenen Vorlesung als Netzwerkstruktur uns vor Augen geführt haben. Man kann sich also die Welt vorstellen als Vernetzung von Dingen. Und man zunächst einmal die Dinge je für sich betrachten kann, identifizieren kann, unterscheiden kann von den anderen Dingen, aber gleichzeitig auch wahrzunehmen hat und sich darauf einzustellen hat, dass alle diese Dinge wiederum miteinander in Beziehung stehen und untereinander ein Beziehungsgeflecht darstellen und dass man kein Ding verstehen kann, ohne auch seine Bezüge zu den anderen Dingen in dieser Welt zu verstehen. Wenn wir dies weiter durchdenken und uns klar machen, dass ja wohl alles in dieser Welt mit allem in Beziehung steht, dürfte auch klar sein, dass es uns völlig unmöglich sein wird, tatsächlich diese Welt in ihrer Totalität zu erfassen und zu ihr in ihrer Totalität ein bewusstes Verhältnis einzugehen. Wir sind im gewissen Sinne natürlich Ding unter Dingen. Wir finden uns in dieser Welt vor und stehen schon in all diesen Relationen, bevor wir noch anfangen können, uns bewusst zu diesen Dingen zu verhalten. Sind wir schon mittendrin sozusagen Teil dieses Gewebes oder dieses Netzwerks. Und insofern sind wir Teil dieser Totalität. Wir finden uns also in etwas vor, das wir langsam versuchen können, dann auch zu erfassen, zu begreifen, uns bewusst anzueignen, ohne jemals tatsächlich die Totalität dieser Beziehungen, in denen wir immer schon stehen, erfassen zu können. Also insofern ist Bildung, was jetzt die Realisierung betrifft, der Entwicklung unserer Bezüge zur Welt etwas, was nicht abschließbar ist, was nie sozusagen mal geschafft ist. Sagen, so, jetzt habe ich den Bildungsprozess hinter mir. Von jetzt ab pflege ich sozusagen nur noch das, was ich erreicht habe oder ruhe mich drauf aus oder wie auch immer. Dieses Erfassen nimmt also kein Ende, kann kein Ende nehmen und begleitet uns unser Leben lang. Und das ist nicht erst heute so, wo wir davon auch sprechen, dass Bildung ein lebenslanger Prozess ist, sondern das war im Prinzip eigentlich immer schon so. Das Gleiche gilt natürlich für die sozialen Beziehungen, die wir aufnehmen. Wenn wir zu bestimmten Personen Beziehungen aufnehmen, als kleines Kind, als erstes Mal zu seinen Eltern, dann stehen natürlich diese Eltern ebenfalls wiederum schon in sozialen Beziehungen. Und indem das Kind zu seiner Mutter eine Beziehung aufnimmt oder zu seinem Vater, nimmt es darüber vermittelt selbstverständlich auch schon Beziehungen zur Gesellschaft auf, ohne dass ihm das bewusst ist. Denn wie die Mutter zu ihm ist, wie der Vater zu ihm ist, das ist ja geprägt dadurch, wie wiederum seine Eltern sich in Gesellschaft erfahren, sich in Gesellschaft verhalten, wie sie von Gesellschaft geprägt werden, welche Möglichkeiten ihnen die Gesellschaft zur Verfügung stellt, mit ihren Kindern umzugehen und so weiter. Also auch da ist jede Beziehungsaufnahme zu einer anderen Personen schon immer gleich Beziehungsaufnahme zum sozialen Netzwerk insgesamt. Und was für die Totalität von gegenständlicher Welt gilt, gilt so dann auch für die Totalität der sozialen Welt. Auch sie ist in ihrer Totalität nicht wirklich erfassbar, obwohl wir in ihr uns vorfinden und drinstehen. Was noch fehlt, ist nun die dritte von Norbert Meder genannte Verhältnis, nämlich das Verhältnis zu sich selbst. Ich hatte jetzt eben dieses Netzwerk noch einfach nur durch Linien, die Verbindungen zwischen den Knoten des Netzwerkes, sowohl des gegenständlichen Netzwerks der Welt als auch des sozialen Netzwerks, nur durch Linien angedeutet, habe jetzt hier Pfeile dazugefügt, um die Richtung der Beziehung anzudeuten. Und das ist eben eine Richtung, die das sind eben Verbindungen, die in beide Richtungen gehen. Also nicht nur ich nehme Beziehungen zu der Welt auf und zu den Dingen in dieser Welt auf, sondern gleichzeitig entstehen dadurch auch Beziehungen dieser Dinge zu mir. Durch die Art und Weise, wie ich zu ihnen Beziehungen aufnehme, treten sie auch in eine Beziehung zu mir. Beziehungsweise die Art und Weise, wie ich zu ihnen Beziehungen aufnehmen kann, überhaupt nur, hängt auch davon schon ab, in welcher Relation sie zu mir bereits stehen, wenn ich anfange, zu ihnen bewusst eine Beziehung aufzunehmen. Also insofern gibt es ein wechselseitiges Vermittlungsverhältnis, Und es ist uns allen nicht möglich, uns unmittelbar auf uns selbst zu beziehen, weil wir uns sozusagen unserer selbst nicht unmittelbar ansichtig werden können, sondern immer nur darüber, dass wir uns an irgendetwas sozusagen spiegeln. Um zu wissen, wie wir aussehen, um uns selbst ansehen zu müssen, müssen wir in den Spiegel schauen. Und im weitesten Sinne sind Spiegel alle Dinge, mit denen wir zu tun haben und alle Menschen, mit denen wir zu tun haben. An ihnen spiegelt sich nämlich oder reflektiert sich, wie wir wissenschaftlich dann sagen, reflektiert sich unsere Beziehung zu diesen Dingen und zu den Menschen und darin eben auch, was wir sind oder wie wir sind. Denn wir sind nur in diesen Relationen. Und wie wir in diesen Relationen sind, das wird uns sozusagen zurückgemeldet. Wir kriegen Feedback von den Dingen und von den Menschen, mit denen wir umgehen. Und aufgrund dieses Feedbacks, darüber vermittelt, wie in gewissem Sinne die Dinge uns sehen, wie die Dinge zu uns stehen, wie die Dinge auf uns reagieren, wie die anderen Menschen uns sehen, wie sie auf uns reagieren, bekommen wir ein Bild von uns selbst. Und in dieser Reflexion ist ein Doppeltes drin. Das eine ist, dass uns etwas zurückgemeldet wird. Beispielsweise, wenn Sie eine Prüfung machen in der Universität, dann wird Ihnen ein bestimmtes Bild von Ihrer Leistungsfähigkeit in der Universität zurückgemeldet. Das ist die eine Seite dieses Reflexionsverhältnisses. Das andere ist, dass Sie durchaus so etwas wie ein eigenes Empfinden haben von sich. Ein eigenes Empfinden haben, das Sie aber nur zu fassen kriegen, indem Sie es in Relation setzen zu dem, was Ihnen zurückgemeldet wird, als eine irgendwie geartete Differenz. Das kann natürlich eine Differenz sein, die daraus resultiert, dass Sie an anderer Stelle von anderen schon mal eine andere Rückmeldung bekommen haben. Ihnen ist doch dort von dem Professor oder von dem Kommilitonen zurückgemeldet worden, dass Sie etwas ganz besonders gut verstanden haben und nun in der Prüfung soll es so anders gelaufen sein. Sie hatten doch das Gefühl, dass Sie genau das, was Ihnen schon mal positiv zurückgemeldet wurde, als Ihre Leistung auch dort wieder gebracht haben und nun wird Ihnen gesagt, das sei nichts gewesen. Das ist aber nicht das, was ich meine, dass es also unterschiedliche Rückmeldungen gibt und dass Sie dann gucken müssen, sich sozusagen Ihr Bild oder das Bild von ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten aus dem Gesamteindruck all dieser Rückmeldungen zu bilden, sondern es gibt dazu noch eine Differenz, die damit zu tun haben, dass Sie schon ein Empfinden, aber kein Bild davon haben, was Sie selbst sind, wie Sie selbst sind. Das hat etwas mit Ihrer eigenen Impulsivität zu tun, mit dem, was aus Ihnen heraus nach draußen drängt, sich vermitteln möchte und was sich aber nur fassen lässt in Bezug auf die Wirkungen, die es in dieser Welt erzeugt. Es lässt sich nur darin fassen, aber es bildet sich darin nicht vollständig ab. Es bleibt also irgendwie eine Differenz zwischen dem Bild, das sich Ihnen vermittelt und diesem inneren Impuls. Und das macht sozusagen das Ganze dieses Reflexionsverhältnisses aus, das hier mit Vermittlung gemeint ist. Sie kriegen sozusagen einen jeweiligen, also das ist so ähnlich, wie wenn Sie in den Spiegel gucken und denken, das soll ich sein? Wieso glauben Sie dem Spiegel nicht ohne weiteres? Sie haben kein anderes Bild als das Spiegelbild. Und dennoch haben Sie vielleicht das Gefühl, da ist irgendwas, irgendeine Differenz. Und diese Differenz wird wahrscheinlich immer in Ihrem Leben irgendeine Rolle spielen. Bei manchen ist es vielleicht ganz krass, dass sie sich völlig unerkannt und nicht wahrgenommen fühlen in dieser Welt. Von den anderen. Dass nirgendwo eine Resonanz auftaucht, wo sie das Gefühl haben, ja, die stimmt, diese Resonanz. Und bei anderen ist vielleicht ein hohes Maß an Resonanz gegeben, mit dem sie sich einverstanden erklären können, dass ihnen stimmig erscheint. Und dazwischen gibt es wahrscheinlich ein Riesenspektrum. Und gerade Pädagoginnen und Pädagogen haben ja nun die Aufgabe vom Beruf zu spiegeln, Rückmeldung zu geben, Feedback zu geben. und möglichst so Feedback zu geben, dass für denjenigen oder diejenige, die dieses Feedback bekommt, darin etwas liegt, was sie motiviert, ermutigt, ermuntert, daran zu glauben, dass es Sinn hat, sich weiter anzustrengen, sich weiter zu sorgen um die eigene Weiterentwicklung. Denn diese Weiterentwicklung hat eben mit den Resonanzen, mit den Rückmeldungen zu tun. Es ist auch eine Veränderung, eine Weiterentwicklung eben dieser Rückmeldung, die ich bekomme. Also die Rückmeldungen, die ich als 16-Jähriger bekommen habe, sind nicht dieselben wie die, die ich jetzt als 60-Jähriger bekomme. Da ist eine Menge passiert dazwischen. Die Differenz beispielsweise auch zwischen dem, was mir als 16-Jährigem zurückgespiegelt wurde von der Gesellschaft, zu dem, wie ich mich selbst irgendwie empfunden habe, war wesentlich größer, als diese Differenz heute ist. Aber es kann ja auch andersrum ausgehen, dass diese Differenz vielleicht wächst, was bis hin zur Verzweiflung führen kann. Verzweiflung an der Welt, dass ich in dieser Welt überhaupt meinen Ort finden kann, weil keiner mich oder in nichts mir zurückgemeldet wird, dass ich hier richtig bin, so wie ich mich selbst empfinde, richtig bin. Also Vermittlung ist ein höchst komplexer Vorgang, ungeheuer wichtig für das, was wir unter Bildung verstehen und eine ganz zentrale Aufgabe eben gerade von Pädagoginnen und Pädagogen. Also die Reflexion an den Dingen, im Umgang mit den Dingen erfahre ich, was ich kann beispielsweise, ob ich die Dinge verstanden habe, ob ich angemessen auf sie eingehe oder ob sie mir sozusagen entgleiten, ob ich das Gefühl habe, sie entgleiten mir, ob mir sozusagen alles zerbirst und zerbricht, sobald ich es nur anfasse, auch im übertragenen Sinne. Oder ob ich an den Dingen, im Umgang mit den Dingen erfahren kann, wie angemessen ich mit den Dingen umgehe, dass ich etwa, wenn ich etwas herstelle, das Material angemessen gebrauche, dass mir das Werkzeug nicht kaputt geht, dass im Produkt deutlich wird, dass ich mich angemessen auf das Material und eingestellt habe, angemessen mit dem Werkzeug umgegangen bin und gleichzeitig meine eigenen Vorstellungen umsetzen konnte. Also alles dies, diese Rückmeldung, die von den Dingen ausgeht, insbesondere wenn man etwas herstellt, etwas zustande bringt, ist ganz wichtig für den Selbstbezug, den man entwickelt. Und das Gleiche gilt eben für die sozialen Beziehungen, dass das, was mir dort von anderen zurückgemeldet wird, ich in Relation setze zu dem, wie ich mich selbst empfinde und dass dieses Spannungsverhältnis etwas ist, was praktisch eine Aufgabe für mich ist, ständig auch bleibt, da eine Art von Übereinstimmung. Vollständige Übereinstimmung ist nicht realisierbar, aber eine Übereinstimmung zustande zu bringen, die mir ein Leben ermöglicht, in dem ich das Gefühl habe, ja, das ist mein Leben. Und ich führe nicht das irgendein Leben, das mir aufgedrängt wird. Der dritte Gesichtspunkt, unter dem ich den Bildungsbegriff hier vorläufig erörtern möchte, ist der der Initiative. Ich hatte schon ein paar Mal davon gesprochen, dass es so etwas wie einen eigenen Impuls gibt, dass etwas vom sich entwickelnden Menschen selbst ausgeht. Und dass dies aufzunehmen und umsetzen zu können in Weltbezüge, auf die dann eine Resonanz erfolgt, die sozusagen positiv verstärkend ist auf diesen ursprünglichen Impuls. Das wäre die Entwicklungsaufgabe und Bildungsaufgabe. Nun sprechen wir allerdings, wenn wir umgangssprachlich von Bildung sprechen, durchaus auch noch in einem anderen Sinne von Bilden. Nämlich wenn wir von Erwachsenenbildung sprechen und von Erwachsenenbildnern sprechen, dann meinen wir damit Menschen, die andere Menschen bilden. Das heißt, da geht die Initiative von Bildnern aus. Und man könnte im gewissen Sinne sagen, das Objekt ihrer Initiative oder ja, das Ziel, der Adressat, besser gesagt, ihrer Initiative, ist dann der sich Bildende oder derjenige, der gebildet werden soll. Also grundsätzlich kann man in diesem Vermittlungsverhältnis, im pädagogischen Vermittlungsverhältnis, davon ausgehen, dass es eine wechselseitige Beziehung ist, nur sozusagen, wo geht's los? Von wo kommt die Initiative? Und ich unterscheide da zwischen zwei Dimensionen von Bildung zunächst mal. Man kann das Wort bilden transitiv verstehen, dann heißt es, jemand bildet jemanden. Transitive Verben haben Objekte. Das ist ein durchaus verbreitetes und gängiges Verständnis, hat mit den Bildungsinstitutionen zu tun. In den Bildungsinstitutionen geht die Initiative von den Institutionen und den dort tätigen Bildnern aus, den Lehrern, Lehrerinnen, den Dozenten. Und die Lernenden sind die Objekte dieser Initiative. So wie hier in dieser Vorlesung auch. Ich habe die Initiative ergriffen, dass diese Vorlesung stattfindet. Ich stelle mich hier hin und fange an zu reden und Sie kommen erstmal hierher und lassen dies über sich ergehen. Mehr oder weniger freiwillig, mehr oder weniger interessiert. Das ist Bilden transitiv. Wenn das alles wäre, würde Bildung überhaupt nicht stattfinden und könnte gar nicht funktionieren. Denn wenn dies alles wäre, hätte dies nichts mit Pädagogik zu tun und hätte dies gar nichts mit Bilden zu tun, jedenfalls nicht im pädagogischen Sinne, sondern das wäre Bearbeitung von Material. Ja. Bei der Bearbeitung von Material geht die Initiative vom Bearbeiter aus. Der nimmt den Hammer in die Hand und schlägt zu, beispielsweise auf das Stück Blech. Das Stück Blech ist dem ausgesetzt und es verformt sich unter den Wirkungen sozusagen, die von dem hammerführenden Initiator ausgehen. So funktioniert Lernen nicht. Ich kann Sie hier nicht bearbeiten in dem Sinne, dass Sie sich da hinsetzen und das passieren lassen sozusagen und hinterher gehen Sie anders hier raus, nämlich bearbeitet und klug sozusagen oder klüger als vorher, allein dadurch, dass ich was getan habe. Völlig ausgeschlossen, ich kann mich hier abstrampeln, so viel ich will, ich kann hier reden und sonstige Spirenzchen machen, nützt alles nichts, wenn Sie nicht aktiv werden. Das heißt, wenn Sie nicht sich selbst bilden. Und das ist das andere Verständnis, das intransitive Verständnis von Bilden. Jemand bildet sich. Und dazu braucht man im Prinzip erstmal keinen anderen Menschen, der hier belehrend auftritt. Man kann sich auch selbst bilden, zumindest in Bezug auf das, was zunächst mal die Initiative betrifft, die damit zu tun hat, dass es in uns allen vermutlich, ich bin mir ziemlich sicher, so etwas wie ein Bedürfnis zu lernen gibt. Ein Bedürfnis gibt, sich mit dieser Welt zu vermitteln und das bedeutet ja zu lernen, nämlich zu erfassen, wie diese Welt aussieht, gegenständlich und sozial, wo ich selbst mich darin vorfinde, wo ich mich aber positionieren möchte, welche Umstrukturierungen ich in dieser Welt vornehmen möchte und so weiter und so fort. Also das geht vom Individuum aus und dieser Impuls, dieser Bildungsimpuls, der vom Individuum ausgeht, der meint Bilden intransitiv. Dafür haben wir aber kein Wort. Es gibt für dieses intransitive Verständnis von Bilden kein Wort. Es gibt nur die Reflexivform sich bilden. Jemand bildet sich. Aber wenn Sie das mal mit anderen intransitiven Verben vergleichen, wie beispielsweise atmen oder leben oder gehen, dann ist klar, dass Sie nie sagen würde, ich lebe mich oder ich gehe mich oder ich atme mich. Das sind Aktivitäten, die kein Objekt haben, die von Ihnen ausgehen und Ihre Aktivitäten sind. Die Initiative geht von Ihnen aus, aber sie hat kein Objekt. Sie charakterisiert allerdings eben eine Bewegung oder eine Verfassung, eine dynamische Verfassung, in der Sie sich befinden. Und so müssten Sie sich jetzt Bilden intransitiv vorstellen. Ein Bilden wie Atmen, wie Gehen. Ohne Objekt und ohne das Reflexivpronomen sich. Weil wir kein Wort dafür haben, gebrauchen wir das Reflexivpronomen und das führt immer wieder zu Missverständnissen. Also wir können es nicht anders ausdrücken als in der Reflexivform, aber das führt immer wieder zu Missverständnissen. Denn natürlich gibt es Autodidaktik. Also ich setze mich hin und bilde mich selbst in dem Sinne, dass ich mich sozusagen spalte. Ich spalte mich in den, der Bildner ist, und in den, der gebildet wird durch diesen Bildner. Dann bin ich aber eigentlich wieder bei der transitiven, beim transitiven Verständnis von Bilden. Nur dass ich dieses transitive Verhältnis, das sonst sich auf zwei Personen aufteilt, nämlich auf einen Bildner und auf einen Zubildenden, jetzt sozusagen in mich selber reingeholt habe und ich selber nun diese beiden Personen bin. Ändert aber nichts daran, dass es ein transitives Verständnis von Bildung ist. Und so ist Bildung intransitiv aber nicht zu verstehen, sondern da geht es um die Spontaneität des sich Manifestierens eines Bildungsbedürfnisses. Das empfinden Sie, wenn Sie Lust haben, was zu lernen, wenn Sie neugierig sind, etwas Neues zu erfassen. Da geht etwas von Ihnen aus. Wenn Sie das umsetzen, dann wird die Sache komplexer. Dann kommt etwas dazu. Denn dann müssen Sie sich einlassen auf Angebote, die beispielsweise da sind. Sie sind vielleicht höchst neugierig in Bezug auf einen bestimmten Themenbereich, der mit Ihrem künftigen Beruf zu tun hat, und gehen dann deswegen, und das ist Ihr Impuls, in eine bestimmte Veranstaltung, die zu dem Thema angeboten wird. Ihr Impuls ist, Ihre Neugier zu befriedigen. Um dies zu können, müssen Sie sich aber auf etwas einlassen, was mehr ist als nur Ihr Impuls, nämlich da steht jemand, der macht Ihnen ein Angebot. Der hält Ihnen einen Vortrag oder Sie lesen ein Buch oder was auch immer, und damit lassen Sie sich jetzt auch wiederum ein auf Bildung im transitiven Sinne. Also damit das, was in Bildung drinsteckt, intransitiv verstanden, sich verwirklichen kann, muss es sich einlassen auf Bildung im transitiven Sinne, im weitesten Verständnis. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur organisierte Bildungsmaßnahmen wie in Schulen und Universitäten, sondern das kann auch sein, dass Sie mit jemandem sprechen, den Sie für einen Experten halten, dass Sie Bücher lesen oder was auch immer. Alles dies sind im transitiven Sinne bildende Beiträge anderer Personen oder anderer Instanzen, auf die Sie sich einlassen, die Sie in Anspruch nehmen, um sich bilden zu können. Und damit wird Bilden reflexiv. Nämlich, es wird eine Beziehung hergestellt zwischen Ihrem Impuls, sich zu bilden, und den Angeboten, Sie zu bilden, die in dieser Welt existieren. Und wenn dies miteinander vermittelt wird, dann kann man im wahren Sinne dieses reflexiven Wortgebrauches sich bilden sagen, jemand bildet sich. Es geht aus von Ihnen, bezieht sich auf Sie zurück, bezieht aber dann ein die bildenden Impulse anderer Menschen oder anderer Instanzen oder auch die bildenden Impulse, die von Objekten ausgehen, wie Büchern oder Medien im weitesten Sinne. Also dies wäre dann die dritte Dimension von Bildung. Die Initiative geht aus vom sich Bildenden. Sie bedarf aber der Bildungsangebote, die in dieser Welt existieren, der bildenden Angebote in dieser Welt. Und es geht darum nun zu sehen, und das ist Ihre Aufgabe als sich Bildende auch in der Universität, dass Sie für sich die Bildungsangebote, die Ihnen gemacht werden, so verarbeiten, dass Ihr Bildungsimpuls, Ihr eigener Bildungsimpuls dabei sich realisieren kann. Von meiner Seite her bedeutet es, ich habe überhaupt nur eine Chance, Ihnen irgendetwas zu vermitteln, wenn ich in irgendeiner Weise auch anknüpfen kann an Ihre eigenen Impulse. Wenn ich also irgendwie Ihre Neugier treffe oder auch Neugier bei Ihnen wecke, also den eigenen Impuls bei Ihnen, der vielleicht schläft, wecke. Auch das kann ja der Fall sein, dass Sie angeregt werden durch das, was hier passiert. Wenn mir das nicht gelingt, wenigstens punktuell, dann ist alles hier umsonst oder vergebens. Kosten tut es ja trotzdem. Ja, also so viel zum Bildungsbegriff. Und jetzt kann man sich weiter fragen, gut und schön, die ganze Zeit ging es um das Individuum um seinen Bildungsimpuls und seine Vermittlung mit der Welt und so weiter und so fort. Welches Interesse sollte denn die Gesellschaft an einer so verstandenen Bildung der Individuen überhaupt haben? Man könnte doch annehmen, dass die Gesellschaft eigentlich ein ganz anderes Interesse hat. Nämlich daran, dass die Individuen sich den gesellschaftlichen Strukturen, wie sie sind, möglichst gut anpassen. Dass sie also nicht sich entwickeln aus ihrem eigenen Sinn, sondern dass sie sich so entwickeln, wie es der gesellschaftlich vorgegebene Sinn ist. Und insofern ist schon erklärungsbedürftig, inwiefern denn das, was ich eben als Bildung charakterisiert habe, nicht nur eine irgendwie schöne Idee von Pädagogen ist, die Pädagogen halt so haben und entwickeln, mit der die Pädagogen aber sozusagen ständig im Widerspruch zu den gesellschaftlichen zum gesellschaftlichen Bedarf an Ausbildung, an Erziehung und so weiter stehen. Sodass es eine Art von Konfrontation gäbe zwischen dem, was die Pädagogen sich unter Bildung vorstellen und dem, was die Gesellschaft braucht. Nun ist meine These, dass die Gesellschaft in der Tat eben eine genau so pädagogisch verstandene Bildung braucht. Und dass sie nicht, was sie nicht braucht, das ist, was ich eben gesagt habe, was man vermuten könnte, dass sie es braucht, nämlich eine möglichst perfekte Anpassung an vorhandene gesellschaftliche Strukturen. Und diese These will ich Ihnen jetzt in einigen Argumentationsschritten versuchen, plausibel zu machen. Dazu gehe ich zurück zunächst mal ein bisschen in die Geschichte unserer Gesellschaft und der Pädagogik. Hier steht das pädagogische Jahrhundert. Was ist das pädagogische Jahrhundert oder wann war das pädagogische Jahrhundert? Es ist nicht das 19., nicht das 20. Jahrhundert, das als das Jahrhundert des Kindes mal ausgerufen wurde am Anfang. Wissen vielleicht manche von Ihnen. Am Anfang des 20. Jahrhunderts hat Ellen Key, eine schwedische Pädagogin, gesagt, das Jahrhundert des Kindes sei angebrochen. Das ist nicht gemeint, wenn vom pädagogischen Jahrhundert die Rede ist. Das pädagogische Jahrhundert ist das 18. Jahrhundert. Es ist eine Kennzeichnung dieses Jahrhunderts, die aus dieser Zeit selbst stammt, also aus dem 18. Jahrhundert, wobei nicht ganz klar ist, von wem sie stammt. Sie wurde dann immer wieder zitiert. Ich habe vergebens recherchiert, wer denn die Quelle dieser Aussage letztlich ist. Es gibt also viele, denen diese Aussage zugeschrieben wird, aber die haben jeweils eigentlich das wiederum aufgenommen nur. Und wer sozusagen das aufgebracht hat, weiß ich nicht. Also es ist aber eine relativ verbreitete Charakterisierung dieses 18. Jahrhunderts gewesen, dass es das pädagogische Jahrhundert sei. Oder sich selbst so verstanden hat. Inwiefern? Das 18. Jahrhundert, kann man auch sagen, war das Jahrhundert der Selbstentdeckung des Subjektes. Das klingt nun also fürchterlich abgehoben. Was ist damit gemeint mit der Selbstentdeckung des Subjektes? Sie werden wissen, das 18. Jahrhundert ist auch das Jahrhundert der Revolutionen gewesen. Das Jahrhundert, in dem sich die Ökonomie der Gesellschaften umgestellt hat, wo also das, was wir heute kennen als Marktwirtschaft, damals nannte man so etwas noch ein bisschen anders, nämlich Kapitalismus, entstanden ist und die vorherige feudale Wirtschaftsordnung abgelöst hat. Was hat das mit dem Subjekt zu tun? Ganz grob charakterisiert kann man sagen, dass in vormodernen Zeiten, also in den Zeiten bis hin ins 18. Jahrhundert, für den Einzelnen eigentlich sein Leben weitgehend bestimmt war durch übergeordnete Mächte. Der Einzelne fand sich zum Beispiel in einer bestimmten gesellschaftlichen Klasse oder Stand, in einem bestimmten gesellschaftlichen Stand vor, etwa als Adliger, oder als Bürger, als freier Bürger oder eben auch als leibeigener Bauer. Das war er sozusagen von Geburt und dies blieb er. Aus diesem Stand konnte er niemals heraus. Das heißt, das, was der Einzelne werden konnte, sein konnte, war ihm durch die Geburt eigentlich schon bestimmt. Und durch die Geburt heißt gleichzeitig also durch eine Gesellschaft, durch eine gesellschaftliche Ordnung, die als von den Subjekten unantastbar galt, weil sie von irgendwoher kam, diese gesellschaftliche Ordnung, oder zumindest so betrachtet wurde, als ob sie von irgendwoher gekommen sei, von einer Macht gestiftet sei, die sich dem menschlichen Zugriff völlig entzieht und wo es ein Frevel wäre, zu versuchen, diese gesellschaftliche Ordnung in Frage zu stellen oder zu verändern. Es ist klar, dass in einer solchen Zeit die Religion eine große Rolle gespielt hat, als gesellschaftliche Macht eine große Rolle gespielt hat, denn das ist natürlich genau das, wodurch sich Religion dann auch definiert, dass sie die menschliche Existenz als abhängig von einer übergeordneten, absoluten Macht definiert. In dieser Zeit gab es auch den Begriff des Subjektes, aber das hieß Subjekt etwas anderes, nämlich Untertan. Das Wort Subjekt heißt ja im Prinzip, Sub heißt unter und Jektum heißt so viel wie geworfen. Und wenn man es also wörtlich nimmt, heißt Subjektum eigentlich zunächst mal das Unterworfene. Wenn wir heute von Subjekt sprechen, assoziieren wir was völlig anderes, als dass das jemand ist, der unterworfen ist. Aber das war das Verständnis von Subjekt in vormodernen Zeiten. In dieser Zeit um das 18. Jahrhundert herum veränderte sich das Verständnis, auch das Wortverständnis von Subjekt. Und man kann nun Subjektum auch anders übersetzen. Nämlich das Zugrunde Liegende. Das Subjektum ist das Zugrunde Liegende. Ja, also von jickere, das heißt werfen, jackere werfen. Jektum ist dann das Geworfene, aber nachdem es geworfen ist, liegt es. Es ist also das Zugrunde Liegende, man kann auch sagen, das, auf das sich etwas zurückführen lässt. Und das ist sozusagen die moderne Interpretation des Wortes Subjekt. Subjekt ist das, auf das sich alles in dieser Welt zurückführen lässt. In diesem Sinne war eigentlich in vormodernen Zeiten Gott das einzige Subjekt, nämlich die Macht und die Instanz, auf die sich alles zurückführen lässt. Oder die Natur oder sonst irgendeine absolute Macht. In der Moderne ist es der Mensch, der als die Instanz gilt, auf die sich alles, was in dieser Welt Bedeutung hat und existiert oder was wird in dieser Welt, auch was aus dieser Welt werden kann, auf den Menschen zurückführt. Die Frage ist natürlich jetzt, woher kommt denn jetzt dieser Anspruch? Inwiefern kommen denn die Menschen dazu, plötzlich sich als Subjekte in diesem neuen, in diesem modernen Sinne zu definieren? Was in ihnen rechtfertigt denn eigentlich dieses Selbstverständnis? Was soll es denn ausmachen, die Subjektivität des Menschen? Und das hängt eben mit der Entdeckung auch der ungeheuren Kraft der Vernunft zusammen, der Rationalität. Die manifestierte sich in der Entwicklung der Produktivkräfte, in der zunehmenden Bändigung, rationalen Bändigung der Natur, in immer geringerer Abhängigkeit von den Naturgewalten und darin der Erfahrung, dass der Mensch aufgrund rationalen der Fähigkeit des Nachdenkens und der rationalen Planung seiner Operationen, seines Handelns in dieser Welt in der Lage ist, diese Welt so allmählich der eigenen Kontrolle zu unterwerfen. Also seiner Macht zu unterwerfen. Insofern gab es ein wachsendes Machtempfinden auf Seiten der Menschen. Das ist über Jahrhunderte gewachsen und es kulminierte schließlich im 18. Jahrhundert. Und es bedeutete, dass die Menschen, die sich so als Urheber, als Autoren ihres eigenen Lebens in zunehmendem Maße verstehen konnten, eben als Subjekte im modernen Sinne, es nicht mehr hinnehmen konnten, dass ihre Lebensbedingungen und ihre Lebensverhältnisse von übergeordneten Mächten einfach bestimmt sein sollten und sie nicht selbst bestimmen durften, konnten, wie ihr Leben auszusehen hatte und wohin sie sich jeweils entwickeln konnten. Sie sehen daran, das, was vorhin mit Entwicklung bezeichnet worden ist, nämlich aus eigenem Sinn und selbstbestimmt, hat einen bestimmten historischen Ort in Bezug darauf, wo und wann ist denn eigentlich diese Idee entstanden, der Selbstbestimmung, als fundamentaler Idee von Bildung. Und sie ist eben im 18. Jahrhundert entstanden. Sie hängt zusammen mit den technologischen Veränderungen, mit den ökonomischen Veränderungen, mit den politischen und sozialen Veränderungen dieser Zeit. Und sie hängt eben damit zusammen, dass dies auch die Zeit ist, in der die Pädagogik als moderne Disziplin, als Wissenschaft entstanden ist, aus der Philosophie heraus. Nämlich die Konsequenz dieses modernen Subjektverständnisses ist ja, dass die Menschen nicht mehr sind, als was sie geboren werden, sondern dass sie sind, was sie aus sich machen. Dass sie auch sich auf sich selbst zurückführen und nicht auf eine andere Macht. Auch nicht auf ihre Naturhaftigkeit. Am Anfang sind sie noch nicht, was sie aus sich gemacht haben. Aber im Laufe ihres Lebens, im Laufe ihrer Entwicklung, und das bedeutet dann eben Bildung im modernen Verständnis, sind sie das, was sie aus sich selbst machen. Sind sie das, wozu sie sich selbst aus eigenem Sinn entwickeln? Und ist auch diese Welt in zunehmendem Maße das, wozu sie diese Welt entwickeln? Und indem sie sich in ihren Relationen zu dieser Welt entwickeln, entwickeln sie eben dieses gesamte Netzwerk, soziale und gegenständliche Netzwerk, beziehungsweise das Subjekt, auf das all diese Ausgestaltungen dieser Netzwerke zurückzuführen sind, ja, wäre der Mensch oder die Menschheit oder die Menschen. Und deswegen brauchen wir jetzt die Bildung. Nicht nur die Erziehung im Hinblick auf eine Einführung in gegebene gesellschaftliche Verhältnisse und Strukturen, sondern die Bildung im Sinne der Befähigung zu einer selbstbestimmten Lebensführung, so wie ich das eben unter den Stichworten Entwicklung, Vermittlung und Initiative ausgeführt habe. Ich hatte schon angedeutet, worin nun das gesellschaftliche Interesse am Subjekt liegen könnte. Ich hatte die Beziehung zur Ökonomie und zur technologischen Entwicklung schon angesprochen. Die technologische Entwicklung ist eben eine, die auf die Erfindungskraft des Subjektes, auf seine Rationalität zurückzuführen ist. Und ihre Dynamik hängt eben davon ab, wie weit die subjektiven Verstandeskräfte, die rationalen Kräfte des Menschen, sich entwickeln können, sich frei entwickeln können. Insofern hängen sie von Bildung ab, das ist klar. Ohne Bildung wäre der moderne Erfindergeist nicht denkbar. Gleichzeitig wird diese Erfindungskraft der Menschen in Dienst genommen. Ökonomisch nämlich in Dienst genommen. Denn wo wird die Technologie entwickelt und wer hat ein Interesse daran, dass sie entwickelt wird? Das sind die Unternehmungen, die eben mit Hilfe dieser neuen Technologien ihre Produktionsverfahren rationalisieren und sich dadurch in der Konkurrenz eine bessere Ausgangsposition schaffen, die neue Produkte auf den Markt bringen und dadurch neue Marktanteile erwerben können und anderen abjagen können, ebenfalls in der Konkurrenz. Das heißt, die Konkurrenz der Unternehmungen untereinander, und das ist eben eine Angelegenheit der ökonomischen Verhältnisse, die mit der Moderne in Zusammenhang stehen. Die Konkurrenz der Unternehmungen untereinander führt dazu, dass die Unternehmen darauf angewiesen sind, die Initiativkraft der Subjekte ökonomisch für sich in Anspruch zu nehmen oder eben auszubeuten. Insofern gibt es also ein sehr, sehr starkes gesellschaftliches Interesse und ein wachsendes gesellschaftliches Interesse an Bildung, an der Fähigkeit der Einzelnen, Neues zu entwickeln. Das war in den Anfängen der kapitalistischen Entwicklung sicherlich noch weniger ausgeprägt und bezog sich sicherlich nicht auf die gesamte nachwachsende Generation einer Gesellschaft. Das ist heute allerdings, das werden Sie mitbekommen, in Bezug auf das, was über Bildung auch in der Öffentlichkeit diskutiert wird, das ist heute in zunehmendem Maße etwas, was von nahezu jedem Mitglied dieser Gesellschaft erwartet wird, dass es in der Lage ist, sich kreativ auf neue Verhältnisse nicht nur sich anpassend einzustellen, sondern auch beizutragen, dass diese Verhältnisse sich permanent weiterentwickeln und zu dem je bestehenden, mehr oder weniger Guten, immer schon das mögliche Bessere im Entwurf parat zu haben. Und genau diese Überschusskraft über das je Bestehende, die eben nicht durch Anpassung zu erreichen ist, sondern nur durch Freilassen der Entwicklung möglich ist. Diese Überschusskraft, die wird durch Bildung entwickelt und ist gleichzeitig die größte ökonomische, die größte Quelle der ökonomischen Behauptung einer Volkswirtschaft in der Weltmarktkonkurrenz. Insofern gibt es also keinen Widerspruch zwischen dem pädagogischen Bildungsanspruch oder Bildungsverständnis und den gesellschaftlichen Interessen an der Ausbildung der nachwachsenden Generation. Auch wenn dies manchmal immer noch so scheinen mag. Und weil dies so ist, hat die Gesellschaft in den vergangenen gut 200 Jahren, 250 Jahren, seit dem pädagogischen Jahrhundert, also seit dem 18. Jahrhundert, einen ungeheuren Bildungsapparat aufgebaut in allen fortgeschrittenen Gesellschaften. Ein riesiger Teil des gesellschaftlichen Reichtums wird in die Bildungsinstitutionen gepumpt. Natürlich ist Pädagogen und denjenigen, die sich mit Bildung beschäftigen, das alles immer noch zu wenig. Und wir reden davon, dass es alles viel zu, dass also die finanziellen Mittel vorne und hinten nicht ausreichen, die die Gesellschaft für Bildung zur Verfügung stellt, in Relation zu dem, was man sich wünschen würde, in Relation zu dem vielleicht auch, was mal ausgegeben worden ist dafür, in Relation vielleicht auch zu dem, was in der Konkurrenz der Volkswirtschaften untereinander woanders ausgegangen wird, mag dies alles richtig sein. Es bleibt dabei, selbst wenn das beklagt wird, dass es zu wenig ist, es ist ein riesiger Anteil des gesellschaftlichen Reichtums, der hier investiert wird. Das heißt, die Bildungsinstitutionen sind für das Funktionieren der modernen Gesellschaften von ungeheurer Bedeutung. Man kann nun die Bedeutung des Bildungswesens für die Gesellschaft in Bezug auf diese vier hier genannten Stichworte differenzieren. Und das will ich jetzt auch noch kurz machen. Und das jeweils auch in Beziehung setzen zu dem Thema Internet. Denn das ist ja nun der spezielle Fokus, den wir in dieser Vorlesung verfolgen. Diese vier Punkte sind die, die in der Beschreibung der gesellschaftlichen Funktion des Bildungswesens immer wieder genannt werden: Qualifizierung, Sozialisation, Selektion und Allokation. Ich erläutere Ihnen jetzt kurz, was damit jeweils gemeint ist. Qualifizierung ist Ihnen, denke ich mal, auf Anhieb klar. Die Bildungsinstitutionen haben die Aufgabe, die Menschen so zu qualifizieren, dass sie ihre Positionen in dieser Gesellschaft einnehmen können, sodass also die gesellschaftliche Reproduktion weiterhin funktioniert. Dass also die auf dem Arbeitsmarkt nachgefragten Qualifikationen auch tatsächlich zur Verfügung stehen. Dass das Bildungswesen den Output liefert, den die Gesellschaft in ihren verschiedensten Positionen benötigt. Wie ich eben schon gesagt hatte, besteht zwischen Qualifizierung und Bildung in Bezug auf unsere Gesellschaft, auf unsere moderne Gesellschaft, insofern ein enger Zusammenhang, dass es man nicht davon mehr ausgehen kann. Lange ist man davon ausgegangen und manche gehen auch heute noch davon aus, dass es einen Gegensatz zwischen Qualifikation und Bildung gibt. Qualifikation wäre demnach die Anpassung an die gesellschaftlichen Bedürfnisse oder den gesellschaftlichen Bedarf, die Nachfrage, die auf dem Arbeitsmarkt etwa artikuliert wird. Und Bildung wäre die Entwicklung des Einzelnen im Hinblick auf die möglichst umfassende Entwicklung seiner Fähigkeiten, Entfaltung seiner Fähigkeiten. Qualifizierung wäre orientiert am gesellschaftlichen Interesse, Bildung wäre orientiert am individuellen Bildungsinteresse. Aber wie ich eben schon sagte, die Gesellschaft hat eben genau an dem auch ein Interesse, was pädagogisch als Bildung formuliert wird, eben an dem, was sich nicht definieren lässt im Hinblick darauf, dass es bestimmten gegebenen Anforderungen genügt, eben dieses Überschusspotenzial, lässt sich im Qualifizierungsbegriff nicht so ohne weiteres fassen. Ich kann qualifizieren für einen bestimmten Arbeitsplatz und kann sagen, so, die Anforderungen dieses Arbeitsplatzes, und dem kann ich die beschreiben, die werden von der und der Person aufgrund dieser und jener Qualifikation erfüllt. Aber das, was darin besteht, eben nicht nur gegebene Strukturen, in gegebenen Strukturen zu funktionieren, sondern diese Strukturen selbst verändern zu können. Neue Ideen, an die man heute noch nicht denkt und von denen man daher auch heute noch keine Anforderungen ableiten kann, überhaupt erst zu entwickeln. Das heißt, die gesellschaftliche Zukunft zu sein und nicht nur die jeweilige gesellschaftliche Gegenwart abzubilden, die gesellschaftliche Zukunft zu sein, als Potenz zu sein, das geht nur, wenn Bildung Raum gegeben wird. Und insofern gehört heute zur Qualifizierung auch Bildung. Bezogen auf das Internet bedeutet es, sich zu qualifizieren im Hinblick darauf, was das Internet ist, was man damit machen kann, es kennenzulernen, es nutzen zu können. Das wäre zunächst mal das engere Verständnis im Sinne der Qualifizierung im engeren Sinne, aber eben auch das kreative Potenzial zu entwickeln und zu entfalten, dieses Internet zu nutzen für noch völlig ungekannte Perspektiven. Und dies beides zusammen wäre in so etwas wie Netzkompetenz zu fassen. Sich auskennen, begreifen, was das Internet ist und gleichzeitig auch schon potenziell über das Internet, was in Bezug auf das, was es ist, hinaus zu sein, in Bezug auf das, was es sein könnte, was es werden könnte in Zukunft. Wir werden auf den Begriff der Netzkompetenz am Ende dieser Vorlesung nochmal ausführlich zurückkommen. Die zweite Funktion, die dem Bildungswesen zugeschrieben wird, gesellschaftliche Funktion, ist die der Sozialisation. Und Sozialisation bezieht sich darauf, dass die Schule, unabhängig davon, was sie den Einzelnen jetzt an inhaltlichen Einsichten vermittelt, auch die Aufgabe hat, Kinder und Jugendliche in soziale Strukturen einzuüben. Die Schule ist eine Institution, in der bestimmte gesellschaftliche Regeln gelten. Und eine wichtige Aufgabe ist die, dass Kinder erstmals in der Schule, oft erstmals in der Schule, mit einer gesellschaftlichen und den Anforderungen einer gesellschaftlichen Institution konfrontiert sind, einer gesellschaftlichen Institution, in der es anders als in der Familie keine Rücksichten gibt, im Prinzip jedenfalls keine Rücksichten gibt auf die ganz besonderen Bedürfnisse, Interessen, Schwächen, Stärken der einzelnen Person, des einzelnen Individuums, sondern ein großer Teil dessen, was in der Schule, in dieser Institution passiert, abstrakt geregelt ist, ohne Ansehen der Person geregelt ist und in solche abstrakten Strukturen, formalen Strukturen sich einzufügen, was wichtig ist für das sich hineinfinden in die Gesellschaft, auch das ist eine Aufgabe, die die Schule zu leisten hat. Es gibt in der Schule sozusagen einen offiziellen Lehrplan, da werden die Dinge aufgeführt, die Inhalte aufgeführt und die Bildungsziele genannt, die jetzt beispielsweise im Englisch, im Deutsch und ich was weiß nicht, in welchem Unterricht vermittelt werden sollen. Das ist der offizielle, uns allen bekannte Lehrplan. Und es gibt daneben den sogenannten heimlichen Lehrplan der Schule. Der ist nirgendwo formuliert, der steckt sozusagen in den Strukturen der Schule. Und das bedeutet, dass man außerdem, was man im Unterricht lernt, eben auch noch lernt, sich in dieser Institution zurechtzufinden, Verhaltensweisen zu entwickeln, die man benötigt, um in einer solchen Institution zu überleben und durchzukommen, erfolgreich durchzukommen. Und auch das ist eine wichtige, wichtiger Beitrag zur Einführung in die Gesellschaft. Und genau dieser Beitrag wird mit dem Begriff der Sozialisation bezeichnet. Wenn das Internet in zunehmendem Maße zum Aufenthalts- und Bewegungsort von Menschen wird, dann ist also auch das Internet eine Sphäre, in der man sich zurechtfinden können muss, so ähnlich wie eben auch sonst in gesellschaftlichen Strukturen. Nur gelten dort nicht dieselben Regeln wie im wirklichen Leben draußen. Dort gibt es spezielle Regelungen und Regeln. Es gibt spezifische Umgangsformen miteinander. Es gibt auch eine spezifische Art und Weise, wie man sich selbst dort zur Geltung bringt, wie man sich selbst dort ausdrückt. Man ist nicht mehr in einer realen Gemeinschaft, sondern dort in einer virtuellen Gemeinschaft. Und auch das will gelernt sein. Auch da hinein muss man sozialisiert werden in diese virtuellen Gemeinschaften, wenn man sich dort zurechtfinden möchte. Und das wird etwa in der Sozialpsychologie oder in der Soziologie unter dem Titel Sozialisation in virtuellen Gemeinschaften thematisiert. Auch darauf werden wir in dieser Vorlesung später nochmal ausführlicher zurückkommen. Eine dritte Funktion, die dem institutionalisierten Bildungswesen zugeschrieben wird, ist die Selektion. Selektion heißt Auslese und meint, dass es auf der einen Seite einen gesellschaftlichen Bedarf gibt an Fähigkeiten, Kompetenzen und so weiter. Und auf der anderen Seite sozusagen dieses riesen Menschenreservoir, das in einer Gesellschaft zur Verfügung steht. Und nun wird sozusagen ausgesucht, wer denn auf welche Stelle passt. Und es wird davon ausgegangen, dass nicht jeder auf jede Position passt. Und dass es unterschiedliche Begabungen beispielsweise gibt, die man aufspüren muss, fördern muss, um auf diese Weise dann selegierend Menschen bestimmten Positionen in der Gesellschaft zuzuordnen. Wir wissen jetzt gerade noch mal wieder durch die neueste Nachuntersuchung der PISA-Studie belegt, dass unser Bildungswesen, das bundesdeutsche Bildungswesen, ja, aber es stimmt, das ich sage jetzt trotzdem erstmal, bundesdeutsche Bildungswesen hochselektiv ist, wobei es große Differenzen gibt zwischen den ostdeutschen Ländern aufgrund ihrer Vergangenheit und den westdeutschen Ländern. Das Bildungswesen in den westdeutschen Ländern ist wesentlich selektiver als das in den ostdeutschen Bundesländern. Das selektivste ist Bayern. Dort hat ein Arbeiterkind eine 7-mal geringere Chance bei gleicher Begabung, bei gleicher Intelligenz, eine 7-mal geringere Chance, das Abitur zu machen, als ein Kind aus einer Akademikerfamilie. Und das ist ja schon gravierend. Das heißt, hier wird selegiert und die Kriterien der Selektion sind angeblich Kriterien der Begabung. Faktisch allerdings Kriterien des sozialen Status. Das heißt, der soziale Status, in dem ein Kind sich vorfindet, ohne eigenen Beitrag zunächst mal, der soziale Status der Eltern ist, der ist ausschlaggebend dafür, welche Position es später auch mal einnimmt. Das sind eigentlich vormoderne Verhältnisse. Das ist Standesreproduktion. Das ist vor dem 18. Jahrhundert gewesen, wo das sozusagen zur gesellschaftlichen Verfassung gehörte. Die Moderne kann damit eigentlich nicht sich abfinden. Moderne Gesellschaften können sich damit nicht abfinden. Moderne Gesellschaften müssen das Begabungspotenzial, das in einer Gesellschaft ist, vollständig ausschöpfen. Und so wird da jetzt auch argumentiert in Bezug auf diese Ergebnisse der PISA-Studie, dass sich diese Gesellschaft, die westdeutsche, sage ich schon wieder, die bundesdeutsche Gesellschaft, nicht leisten kann, ein so selektives Bildungswesen zu haben, sondern dass hier dafür gesorgt werden muss, dass auch ohne Ansehen des sozialen Status einer Person sie die gleichen Bildungschancen hat. Selektion ist damit nicht weg, sondern nur die Kriterien der Selektion sind andere. Sie sollen also nach Begabung vorgenommen werden. Wir wissen nur, faktisch funktioniert es eben nicht so, dass Begabungen nur eine Rolle spielen, sondern dass eben auch andere Faktoren eine Rolle spielen. In den USA beispielsweise die Zugehörigkeit zu einer Rasse. Bei uns die Zugehörigkeit zu Migrantenfamilien oder eben zu einer deutschen Familie. Da gibt es also eine ganze Menge. Nun ist das Internet eine Sphäre, die aufgrund ihrer Virtualität eine Menge von dem außer Kraft setzt, was so im realen Leben an Selektionsmechanismen wirkt. Die haben ja viel auch mit Vorurteilen zu tun und mit Zuschreibungen zu tun, die zunächst mal vorgenommen werden und aufgrund deren jemand markiert ist und schon in einer bestimmten Weise nur noch wahrgenommen wird, eben selektiv wahrgenommen wird. Im Internet ist erstmal jeder gleich, ohne Ansehen der Person, hat jeder die Möglichkeit, sich dort zu präsentieren und sich so zu präsentieren, wie er selbst möchte, dass er gesehen wird. Hier hängt es also nicht mehr davon ab, wie attraktiv die Erscheinung ist, welcher Rasse jemand zugehört, ob behindert oder nicht behindert, welches Geschlecht und so weiter. Nichts davon wird im Internet einfach so abgebildet, wie es halt draußen der Fall ist. Sondern es wird nur so weit abgebildet, wie Sie es abbilden, wie Sie selbst es abbilden. Und deswegen gibt es ja im Internet also diese unheimlich verbreitete Praxis des Rollentausches sozusagen, also der Veränderung der eigenen Identität im Hinblick auf alle möglichen Parameter. Also man könnte das Internet als die große Sphäre der Gleichmacherei im Sinne der gleichen Chance für alle bezeichnen und betrachten, mit gutem Recht. Und eine Menge von dem Mythos, den das Internet hat, der das Internet umgibt, hat eben genau mit dieser Eigenart zu tun, dass hier jeder gleich gilt und dass all die Vorurteile, die außerhalb gelten und sich festmachen eben an dem, was man wahrnehmen kann im realen Leben von jemandem, wo jemand hingehört, wo jemand herkommt und so weiter, außer Kraft gesetzt sind. Auf der anderen Seite, also insofern der große Gleichmacher, das Internet. Auf der anderen Seite kennen wir das Phänomen des Digital Divide, auch wenn es im Prinzip möglich ist, dass jeder Zugang zum Internet hat, sind eben doch die Bedingungen, und das sind wieder reale Bedingungen, das sind jetzt nicht die Bedingungen im virtuellen Raum selber, sondern die Bedingungen, wie man in den virtuellen Raum kommt. Und man kommt eben von dorthin aus dem realen sozialen Raum, in dem man sich befindet. Diese Bedingungen sind halt unterschiedlich. Das heißt, die Ungleichheiten dieser realen Welt, in der wir alle uns befinden, die schlagen dann eben durch in Bezug auf Ungleichheiten im Zugang. Dazu gehören die technischen Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit ich überhaupt da rein kann. Die sind ungleich verteilt, über die Welt verteilt, als auch innerhalb einer Gesellschaft ungleich verteilt. Wo ist denn die Möglichkeit, einen Internetzugang überhaupt zu finden, für den Einzelnen gegeben? Es heißt immer so schön, jederzeit und an jedem Ort, aber eben nicht an jedem Ort. Der Ort muss mit einem entsprechenden Zugang ausgestattet sein. Da sind die Orte sehr unterschiedlich in dieser unserer Welt. Das Zweite ist, ich muss die finanziellen Möglichkeiten auch haben, Zugang zu dieser Technik zu bekommen. Ich muss mir das leisten können. Oder die Gesellschaft muss es sich leisten können, dies ihren Mitgliedern zur Verfügung zu stellen, wenn sie das nicht dem Einzelnen überlässt. Aber es gibt auch Zugangsvoraussetzungen, die auf einer anderen Ebene liegen, nämlich auf der Ebene der Qualifikation. Ich muss ja auch über die Fähigkeiten verfügen, die es mir erlauben, mich dann in diesem virtuellen Raum zu bewegen und die Möglichkeiten, die sich mir dort anbieten, zu nutzen. Dies zusammen führt dazu, dass wir das Phänomen des Digital Divide haben, worin sich eben auch wieder genau dieser selektive Mechanismus auswirkt, den wir schon beim Bildungswesen feststellen. Es sind wieder dieselben, die kein Abitur machen können und die auch das Internet nicht in dem Sinne nutzen können, wie es im Hinblick auf das, was hier als Bildung bezeichnet worden ist, nötig und wünschenswert wäre. Die Frage ist, welche Konsequenzen man jetzt im Hinblick auf die Pädagogik daraus zieht. Eine der Konsequenzen könnte sein, dass man sagt, okay, das, was die Pädagogik nicht unter Kontrolle hat, aber worauf sie Einfluss nehmen kann, sind die Qualifikationsvoraussetzungen. Die Qualifikationsvoraussetzungen kann sie dadurch verallgemeinern, indem sie dafür sorgt, dass es zur Allgemeinbildung gehört, dass die Fähigkeiten, die man braucht, die Vermittlung der Fähigkeiten, die man braucht, um sich im Internet angemessen zu bewegen und zu verhalten, dass die zur Allgemeinbildung gehört, die jeder bekommt und auf die jeder Anspruch hat. Das andere sind dann eher Dinge, die gesellschaftlich geregelt werden müssen. Also die Frage des Zugangs zur entsprechenden Technik und der finanziellen Unterstützung dazu. Ja, das Letzte ist die Allokation. Allokation bedeutet, dass das Bildungswesen dafür sorgt, dass die Menschen dorthin kommen, wo sie gebraucht werden. Also örtlich dorthin kommen, wo sie gebraucht werden. Das heißt, wir haben auch regional unterschiedliche Bildungsmärkte oder Arbeitsmärkte. Arbeitsmärkte, nicht Bildungsmärkte, Arbeitsmärkte. Und daraus resultieren möglicherweise unterschiedliche Verteilungsmechanismen vom Bildungswesen, regional unterschiedliche Verteilungen, was die Qualifizierung der Personen betrifft, im Hinblick auf die Orte, an denen überhaupt Arbeitsplätze zur Verfügung stehen und welche Arbeitsplätze dort zur Verfügung stehen. Also das nennt man Allokation. Mit dem Internet, das dürfte sofort einsichtig sein, verändert sich diese Problematik der Allokation grundlegend. Im Prinzip sind ja die Arbeitsplätze nicht mehr gebunden an bestimmte Orte. Es ist nicht mehr nötig, dass die Fachkräfte, die ein bestimmtes Unternehmen, das, was weiß ich, in Berlin seinen Sitz hat, auch in Berlin sind und dass das Bildungswesen dafür sorgt, dass eben in Berlin die entsprechenden Fachkräfte zur Verfügung stehen, während ein anderes Unternehmen, das in München angesiedelt ist, eben dort entsprechend versorgt wird. Sondern die Arbeitsplätze können jetzt weltweit beliebig sozusagen verteilt werden. Es wird in virtuellen Räumen gearbeitet und der Zugang zum virtuellen Raum ist nicht mehr ortsgebunden mit den Einschränkungen, die ich eben genannt habe. Das heißt, das Phänomen der Globalisierung, das mit der Globalisierung auch der Arbeitsverhältnisse, die mit dem Internet zusammenhängen, lässt eigentlich das Problem der Allokation als oder die Funktion der Allokation als eine Funktion des Bildungswesens eher nachrangig werden oder gar verschwinden. So, ich komme dann zum letzten Punkt, nämlich zwei Dimensionen von Gesellschaft erstmal zu differenzieren und dann auch aufeinander zu beziehen. Es ist sehr unterschiedlich, wovon wir sprechen, wenn wir von Gesellschaft sprechen. Zum Teil sprechen wir von Gesellschaft im Sinne einer eines Komplexes von gesellschaftlichen Strukturen. Dann meinen wir Gesellschaft in einem sehr anonymen und abstrakten Sinne. Diese Seite von Gesellschaft bezeichne ich hier mit System. Das ist die Systemseite von Gesellschaft. Und auf der anderen Seite sprechen wir von Gesellschaft im Sinne der Gesamtheit der Menschen in einer Gesellschaft und ihre Beziehungen zueinander. Ihre Beziehungen zueinander als Personen zueinander. Das ist das, was hier jetzt mit dem Begriff Gemeinschaft bezeichnet wird. Es gibt in der Literatur, in der soziologischen Literatur, eine Unterscheidung zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft. Die hat hiermit ein wenig zu tun, deckt sich aber damit nicht. Das ist eine Unterscheidung, die von Ferdinand Tönnies und von Max Weber dargestellt worden ist, nur damit da keine, für diejenigen von Ihnen, die sich damit vielleicht im anderen Kontext schon mal beschäftigt haben, es hat damit zu tun, aber es ist nicht das Gleiche, was ich hier vornehme. Da gibt es also einen Unterschied. Da ist eine andere Art von Differenzierung vorgenommen worden. Versuchen Sie also nicht, das hier drauf einfach abzubilden. Statt also Gemeinschaft und Gesellschaft gegenüberzustellen, stelle ich Gemeinschaft und System gegenüber, aber auch nicht als etwas, was sich ausschließt, sondern etwas, was zusammengehört. Das eine ist, dass wir in der Gesellschaft Menschen sind und als Menschen zueinander Beziehungen unterhalten. Wir sind, das nenne ich personale Beziehung. Das ist hier in diesem Saal der Fall, wenn ich Sie anspreche, dann spreche ich Sie als Personen an, Sie nehmen mich als Person wahr und stellen sich in irgendeiner Weise auch darauf ein. Und es entsteht auch so etwas wie eine persönliche Beziehung, selbst bei der Anonymität einer solchen Situation wie dieser hier. Das heißt, wir nehmen einander auch als Individuen wahr, als Individuen, die unvergleichlich sind. Keiner ist wie der andere. Und das sehe ich hier und nehme ich intuitiv wahr und auf und spielt eine Rolle für mein Verhalten. Auch Sie nehmen mich als Individuum wahr, hoffe ich jedenfalls. Und auch als jemand, der eben so seine Eigenheiten hat, seine Eigenarten vielleicht auch hat und eben nicht so ist wie die anderen. Auf der anderen Seite gibt es die abstrakten Strukturen, in denen wir uns zugleich befinden. Und alle unsere Beziehungen zueinander, personalen Beziehungen, sind auch durch diese abstrakten Strukturen geprägt. Also auch in der Familie gibt es natürlich die Familie als Institution, die gesellschaftlich geregelt ist, rechtlich geregelt ist. Alle Beziehungen, die Personen zueinander eingehen, haben nicht nur diese Seite der persönlichen Beziehung, dass Individuen sich aufeinander beziehen, sondern ein Kind verhält sich eben zu seinen Eltern eben auch als Kind zu Eltern. Sagen in dieser Struktur, in dieser auch gesellschaftlich definierten Struktur, wie Kinder sich eben zu ihren Eltern verhalten und umgekehrt Eltern sich zu ihren Kindern verhalten. Was die Strukturen betrifft, sind die Personen austauschbar. Wir können das auch auf diese Situation hier beziehen. Der Struktur nach steht hier ein Dozent mit einer bestimmten Aufgabe vor Studentinnen und Studenten, die ebenfalls oder deren Rolle in dieser Institution ebenfalls definiert ist, und zwar abstrakt definiert ist. Und diese abstrakte Definition, diese abstrakten Strukturen bleiben gleich, verändern sich nicht, aber die Personen wechseln. Sie sind in ein paar Jahren hier weg, dann sitzen andere hier. Ich bin auch in ein paar Jahren weg, dann steht jemand anderes hier. Die Struktur bleibt die gleiche, wahrscheinlich nicht, weil sich auch die Strukturen verändern, aber sie könnte die gleiche bleiben, aber die Personen wechseln. Das heißt, hier gilt, was die Systemseite betrifft, eine bestimmte Anonymität und Austauschbarkeit. Hier gelten sie nicht als Individuen, sondern hier gelten sie als Rollenträger, die man eben auswechseln kann. Hier haben wir also auf der Systemseite Funktionen und Rollen zu übernehmen, die abstrakt definiert sind und da sind und die wir sozusagen schlüpfen können und die wir übernehmen können, ausfüllen können. Und auf der anderen Seite, auf der Gemeinschaftsseite, gibt es so etwas, dass ich mich zu etwas berufen fühle, dass ich einen eigenen Impuls zu etwas habe und also versuche, Dinge zu tun, die mir wichtig sind und mir am Herzen liegen und die für mich eine Herausforderung darstellen und eine Aufgabe stellen, der ich mich stellen möchte. Nie sind unsere Beziehungen immer nur das eine oder nur das andere. Immer gibt es sozusagen eine Durchmischung von beidem. Und das ist ja auch gut so, weil die personalen Beziehungen, das darf man ja auch nicht romantisieren, in dem Sinne, dass das nun alles das Schöne und Menschliche ist. Personale Beziehungen waren etwa die Beziehungen auch, auf denen im Wesentlichen feudale Verhältnisse beruhten, also vormoderne Verhältnisse zwischen den Menschen. Und das hatte viel auch mit Herrschaft zu tun und mit Unterdrückung zu tun. Und personale Beziehungen können durch alles Mögliche, durch Konkurrenz, Eifersucht, Hass, Neid geprägt sein. Also das ist nicht nur die Sphäre des harmonischen Miteinanders von Menschen, sondern auch der Willkür und der Tyrannei beispielsweise. Und auf der anderen Seite gibt es eben die abstrakten Strukturen des Systems, in denen es sozusagen kein Ansehen der Person gibt und jeder ohne Ansehen der Person in gleicher Weise behandelt wird, was schon nach auch einer Form von Gerechtigkeit klingt. Und wenn wir uns etwa schulische Verhältnisse ansehen, dann wollen wir auf der einen Seite natürlich nicht, dass Lehrer ihre Schüler nur als Rollenträger betrachten und wahrnehmen, eben als Schüler und nicht als Person mit dem und dem Namen und der Besonderheit, die sie als Person mitbringt. Auf der anderen Seite wollen wir auch nicht, dass die Willkür der persönlichen Vorlieben, die Lehrer auch haben und an denen sie als Personen, aus denen sie als Person ja auch gar nicht rauskommen, dass die eine Rolle spielen in der Behandlung der Schüler, sondern dass hier auch Gerechtigkeit herrscht. Das heißt, Systemstrukturen sind auch ein Schutz vor Tyrannei und Willkür. Auf der anderen Seite brauchen wir die personalen Beziehungen, damit wir uns überhaupt lebendig fühlen können und als Personen wahrgenommen fühlen können. Beides zusammen macht Gesellschaft aus und beides zusammen macht auch das Internet aus, das sowohl ein System ist, das man betrachten kann, eine technische Struktur, eine Systemstruktur, die man betrachten kann, untersuchen kann, als auch ein Geflecht von persönlichen Beziehungen, die vermittelt über diese Systemstruktur sich aufeinander beziehen. Und beides wird auch bei den Betrachtungen, weiteren Betrachtungen in dieser Vorlesung, was Netzwerke und Räume ausmacht, eine Rolle spielen. Damit bin ich für heute am Ende ein bisschen überzogen. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach. Wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank.